Die Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Tobias Mörle. Tobias ist Partner bei der Mörle Hub Luther. Mit mehreren Standorten. Tobias selbst sitzt in Hamburg und er ist spezialisiert auf Unternehmensnachfolge und auf die Schnittstellenfunktion zwischen Rechtsanwalt und Steuerberater. Wie es dazu gekommen ist, berichtet er gerne selbst. Lieber Tobias, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Daniel. Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich bin ganz gespannt, was ihr so alles an Fragen vorbereitet habt.
Fangen wir mal ganz vorne bei dir persönlich an. Wie bist du denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Das war wahrscheinlich eher so ein Zufall. Ich wollte nie Steuerberater werden und habe auch alles angelegt, dass das nie in die Richtung geht. Ich habe ganz klassisch Jura studiert, habe mich während des Studiums auch nicht so richtig mit Steuerrecht befasst. Ich war so ein bisschen vorbelastet, weil mein Großonkel hat einen Mörle Hub Luther mit gegründet oder die damalige Vorgängerkanzlei von Mörle Hub Luther. Und insofern habe ich das immer aus der Ferne beobachtet und habe mir fest vorgenommen, dass ich das nie machen will. Und als ich dann mein erstes Staatsexamen hatte, hatte ich die Möglichkeit, den Fachanwaltskurs für Steuerrecht zu machen und bin da tatsächlich das erste Mal mit Steuerrecht in Berührung gekommen. Und das hat erstaunlicherweise Spaß gemacht. Und dann ging es weiter, dann habe ich mein zweites juristisches Staatsexamen gemacht, habe dann im Steuerrecht angefangen, meiner großen US-Kanzlei im Steuerrecht und habe dann meinen Steuerberater gemacht. Und so war ich dann plötzlich in dem Themengebiet, in das ich eigentlich nie wollte.
Das heißt, wie man in Österreich so schön sagt, hast du ein Doppelband, Rechtsanwalt und Steuerberater.
Genau, ein Doppelbänder. Und in unserer Profession gibt es ja dann noch die Dreibänder, die haben dann noch ihren Wirtschaftsprüfer. Da war ich ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe mich dann eher sozusagen auf diese Schnittstelle der beiden Hauptdisziplinen Steuerrecht und bei mir sehr, sehr viel Gesellschaftsrecht konzentriert.
Du hast aber auch noch einen Doktortitel.
Ja, den habe ich auch. In einem ganz anderen Gebiet, im Luftversicherungsrecht habe ich promoviert und da hat es ein bisschen steuerrechtliche Fragen gehabt im Zusammenhang mit der Versicherungssteuer, war aber nicht ganz der ganz große steuerliche Schwerpunkt. Was dann später noch dazu kam, war noch der Fachanwalt für Steuerrecht. Das ist dann sozusagen nochmal so ähnlich wie die Steuerberater kennen das. Da gibt es den Fachberater, bei den Anwälten ist der Fachanwalt. Der kam noch dazu und dann habe ich es aber auch auf sich beruhen lassen.
Das heißt, du bist ja sehr breit aufgestellt und hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen familiär vorbelastet. Die Kanzlei war schon in der Familie, aber du hättest ja auch jede Möglichkeit gehabt, irgendetwas anderes zu machen. Da ist dir nichts Besseres eingefallen als Steuerrecht.
Ja, ich wollte immer Anwalt werden. Das hat mich wirklich fasziniert und dieses Einstehen für die Interessen, das Streiten um Recht natürlich, das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber das hat mich schon echt fasziniert und ich habe mich dann relativ schnell für Wirtschaftsrecht interessiert und was ich dann gemerkt habe, ist, dass das Steuerrecht eigentlich so das Herzstück der Unternehmen ist. Das ist da, wo tatsächlich das Herz schlägt. Also wenn man als Steuerrechtler reinguckt in eine Bilanz, dann sieht man, wie es Unternehmen geht. Dann sieht man, wo sind Risiken bei einem Unternehmen, wo sind Chancen aufgezeigt, wo müssen Unternehmen vorbeugen. Und das gepaart dann sozusagen mit der rechtlichen Ausbildung und der gesellschaftsrechtlichen Tätigkeit, da habe ich gemerkt, dass das wahnsinnig faszinierend ist. Und da bin ich bis heute genau auf dieser Schnittstelle tätig.
Würdest du denn sagen, dass das auch ein Riesenvorteil für dich ist, weil du beide verstehst, also sowohl den Steuerberater als auch den Rechtsanwalt? Also wir haben bei uns schon mal ein bisschen das Problem, wir haben auch einen Rechtsanwalt, der tickt ganz anders als unsere Steuerberater. Also da muss man manchmal so ein bisschen übersetzen, wenn die zusammenkommen.
Ja, total. Ich meine, das liegt ja bei uns so ein bisschen in der Kanzlei. Wir sind ja als Kanzlei, wir sind ja knapp 500 Menschen bei Mörle Hub Luther und wir sind eine der wenigen Kanzleien, die gesagt hat, wir wollen multidisziplinär beraten. Und dieses sperrige Wort multidisziplinär, das bringt man kaum über die Lippen, aber das beinhaltet ja das über die eigene Disziplin hinausschauende. Also sozusagen nicht nur das eigene zu tun, sondern auch zu sehen, wie sieht es denn rechts und links noch aus. Und natürlich kann man nicht alles selber machen. Wir haben viele, die doppelt qualifiziert, auch einige, die dreifach qualifiziert sind. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass selbst die hochspezialisierten Menschen, die bei uns tätig sind, dass die das Verständnis haben, dass das Problem des Mandanten nicht an der eigenen Schreibtischkante endet, sondern dass es häufig weitergehender ist. Und das haben wir dadurch gelöst, dass wir eben Kollegen, die klassische Steuerberater sind oder Wirtschaftsprüfer oder klassischen anwaltlichen Tätigkeit nachgehen, dass die im Nachbarzimmer sitzen und wir dadurch sehr vernetzt arbeiten. Und insofern sind wir eine der wenigen Kanzleien, die das in dieser vollen Wucht und der Intensität zusammengebracht haben. Und wir merken, dass Mandanten einfach großes, großes Interesse daran haben.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr über 500 Köpfe seid. Das ist ja schon super stark in der Steuerberatung. Es gibt ja nicht viele Kanzleien, die so groß sind. Magst du ein bisschen über eure Kennzahlen berichten? Also wie viele Standorte habt ihr? Wie viele Steuerberater? Wie viele Rechtsanwälte? Also weit du die Zahlen jetzt aus dem Kopf hast.
Ja, so ein bisschen habe ich das natürlich im Kopf. Bei so vielen Menschen weiß man das nicht immer wirklich tagesaktuell. Aber so ganz grob, wir sitzen in Hamburg, in Berlin und Schwerin. Hamburg ist sozusagen unser Hub. Wir sind auch eine relativ alte Kanzlei. Wir sind 1928 gegründet worden, weil der Berufsstand des Wirtschaftsprüfers damals aus der Taufe gehoben wurde. Mein Großonkel war dann einer der ersten Wirtschaftsprüfer. Und dann begann so über die Jahre ein stetiges Wachstum. Und wir sind heute, wie gesagt, über 500 Menschen, die sich aufteilen auf ungefähr 85 Steuerberater, knapp 65 Rechtsanwälte. Also wir sind auch eine relativ starke Anwaltseinheit und so etwa 20 Wirtschaftsprüfer. Dann haben wir noch Consultants, die machen sozusagen Corporate Finance. Und was uns wichtig ist, ist dieses enge, vernetzte Arbeiten, also der Austausch der verschiedenen Disziplinen miteinander.
Das sind jetzt sehr klassische Bereiche, wo jeder sagt, ja klar, die können gut zusammenarbeiten. Habt ihr dann auch noch, ich sag mal, diese Randgebiete, dass ihr sagt, ach, wir machen auch ein bisschen Unternehmensberatung oder Personal oder ähnliche Themen. Macht ihr das auch noch oder sagt ihr, nee, dann nehmen wir lieber Spezialisten von außen?
Was wir merken ist, dass wir mit diesen drei oder vier Bereichen, also Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und eben Corporate Finance, dass wir damit eigentlich alles abdecken und dass wir uns auch wirklich konzentrieren können auf eine fachliche Stärke in diesen drei Bereichen. Was wir nicht so gerne wollen, ist, dass wir uns so ein bisschen zerfasern, dass man eben dann nochmal irgendwie ein bisschen HR macht oder Leute vermittelt oder eben auch noch dann so halbwegs irgendwie eine Unternehmensberatung mit reingeht. Wir versuchen das, was wir machen, wollen wir richtig gut machen, werfen doch gute Ressourcen rein, haben auch wirklich den Anspruch, da gute Köpfe zu haben. Und deswegen haben wir gesagt, diese vier Bereiche, die sind eigentlich idealtypisch miteinander verknüpft. Also wir haben einen Unternehmenskaufvertrag. Dann muss man natürlich steuerlich sich das Ganze angucken. Rechtlich muss es sich angucken. Man braucht eine Bewertung. Wer ist nachher beim Unternehmenskaufvertrag, wenn es ein Earnout gibt oder irgendwelche Bilanzkennzahlen bei der Kaufpreisbestimmung besser geeignet, als diese Bilanzkennzahlen zu definieren als ein Wirtschaftsprüfer? Das heißt, plötzlich im Kaufvertrag sitzt ein Wirtschaftsprüfer neben mir, mit dem ich das diskutiere und abbilde. So. Und das funktioniert ziemlich idealtypisch. Ich will nicht ausschließen, dass wir andere Bereiche auch im Fokus haben. Wir haben vor allem im Moment sehr, sehr viel mit Digitalisierung in allen vier Bereichen. Aber das, was du gerade angesprochen hast, Unternehmensberatung, HR, das ist bei uns im Moment nicht so auf dem Fokus.
Okay. Der eine so, der andere so. Ich habe selbst immer das Gefühl, entweder macht man was in der Breite und hat von allem ein bisschen Ahnung oder man geht halt irgendwo in die Tiefe, weil beides funktioniert in der Regel nicht, egal wie klug man ist. Irgendwo hat jeder von uns so seine Grenzen. Es gibt dann immer einen, der besser ist. Von daher ist das eine gute Strategie. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sachen zu Corporate Finance sagen, was man sich darunter gut vorstellen kann. Das hat ja nicht jede Kanzlei.
Ja, gerne. Also Corporate Finance, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. Ich sage mal, das sind die Jungs mit den Excel-Tabellen. Die lesen Excel, wie ich eine Tageszeitung lese, und zwar umfangreiche Excel. Und das ist echt faszinierend, was die über Excel alles rausfinden können. Ganz vereinfacht gesagt, was machen die? Die bewerten zum einen Unternehmen. Ja, also wir sind in einer großen Nachfolgeplanung. Wir beraten ja jedenfalls hier in Hamburg auch sehr viel, sehr große familiengeführte Unternehmen. Bei familiengeführten Unternehmen geht es irgendwann immer an die Nachfolge. So, jetzt muss man das Unternehmen bewerten, um Erbschaftssteuer zu berechnen. Oder man macht eine Managementbeteiligung und nimmt das Management mit rein, muss auch das Unternehmen bewerten. Oder man verkauft sein Unternehmen oder ein Teil, muss auch das Unternehmen bewerten. Auf welcher Basis wird denn dieser Kaufpreis, die Managementbeteiligung oder die Nachfolge festgelegt? Auf Basis der Bewertung, die die Corporate Finance Jungs machen. Und die setzen sich hin, häufig mit der Geschäftsführung, die gucken sich Bilanzen an, die gucken sich Planungen an und aus diesen Planungen und Bilanzen entwickeln sie dann ziemlich umfangreiche Excel-Tabellen, die dann am Ende eine Unternehmensbewertung darstellen, machen manchmal auch Wirtschaftsprüfer mit diesen IDWS-1-Gutachten, aber die Corporate Finance Jungs sind da noch tiefer in den Excel-Themen drin und können das passgenauer zuschneiden.
Okay, spannend. Ich kann mir vorstellen, das ist auch für Gründungen nicht ganz schlecht, aber Gründer meist nicht das Geld, um das zu bezahlen.
Ja, bei Gründern wird es relevant, wenn es in die ersten Finanzierungsrunden geht. Da ist eine Bewertung natürlich immer relevant. Und das geht ja so sukzessive, wenn das eine erfolgreiche Gründung ist, dann ist bei jeder Finanzierungsrunde wieder eine neue Bewertung, die aber meistens nicht so sehr auf klassischen IDW-Kennzahlen beruht, sondern manchmal eben dann auch einfach auf Basis der Fantasie der Idee.
Und du selbst bist ja auch viel in der Nachfolge aktiv.
Mhm. Genau.
Wie sieht denn dein Partner so auch aus? Also ich kann mir vorstellen, deine Kombination ist ja gerade da mit Rechtsanwalt, Steuerberater super angebracht.
Ja, also Nachfolge gibt es, glaube ich, so zwei verschiedene Bereiche. Wir machen vornehmlich einen von den beiden Bereichen. Also Nachfolge gibt es so das ganze klassische Feld des Erbrechts. Das sind viele kleine Erbrechtsfälle, Nachfolge, Testamente. So, das ist nicht so der Kern, den wir haben. Bei uns ist die Nachfolge tatsächlich in der Regel darauf fokussiert, dass wir sehr vermögende Privatpersonen haben oder eben Unternehmer. Und dann stellt sich die Frage, wie übergibt man denn so ein Unternehmen? Und das Ganze beginnt eben meistens damit, dass so ein Prinzipal oder Patriarch oder Gründer oder wer auch immer das ist, sich Gedanken machen muss, wie wird denn das Unternehmen weitergeführt? Wer führt es weiter? Soll das eine externe Geschäftsführung sein? Soll das einer der mehreren Kindern sein? Wie werden denn die anderen Kinder beteiligt oder wie werden sie abgefunden? Also damit beginnt das Ganze. Und wenn dann Unternehmen übertragen werden, dann stellt sich nicht nur die Frage der klassischen steuerrechtlichen Bewertung und auch der Überlegung, wie sieht es erbschaftssteuerrechtlich aus, wie strukturieren wir das mit Betriebsvermögen oder Verwaltungsvermögen, sondern es stellt sich eben auch die Frage der Zusammenarbeit. Also wir müssen immer wieder auch dann über Gesellschaftsverträge, Familienkarten sicherstellen, dass die nächste Generation, die dann nicht mehr nur aus einer, zwei oder drei Personen besteht, sondern aus viel, viel mehreren, dass die dann auch in einer Struktur leben, in der sie dieses Unternehmen fortführen können. Über einen Beirat, über Gesellschafterbeteiligung oder auch ganz bewusst dann über ein Auseinandersetzen des Unternehmens oder ein Abspalten oder Aufspalten.
Jetzt ist das ja so, in dem Bereich ist dein Experten-Know-how natürlich unersetzbar. Also was du ja alles weißt in diesen Bereichen, da braucht man einfach sehr lange, um das zu lernen oder auch nicht nur in der Uni zu lernen, sondern auch nachher in der Praxis. Wie kann dir denn da heute schon Digitalisierung und KI-Lösungen helfen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also wir sind echt aktiv, was das Thema angeht. Wir haben bei uns fast 20 Menschen, die sich nur damit befassen. Und wir merken, dass es im Moment Fluch und Segen zugleich ist. Wir sind immer wieder fasziniert, ob der Möglichkeiten von KI. Also KI ist ja teilweise grenzenlos in den Anwendungsbereichen und zugleich auch brutal enttäuschend. In vielerlei Hinsicht ist es noch nicht richtig, noch nicht vollständig und bricht dann bei irgendwo, wenn man 100% als Maßstab nimmt, irgendwo zwischen 65% und 98% ab. So. Und diese Schwierigkeit ist manchmal für uns nicht so ganz leicht herauszufinden, weil man kann sich Stand heute noch überhaupt nicht zu 100% auf KI verlassen, sondern wir nutzen KI, wir versuchen immer wieder KI auch einzubeziehen. Manchmal ist der Mehraufwand allerdings größer, weil wir es natürlich ständig hinterfragen müssen und dann auch sehr häufig diese Fehler noch merken. Aber das ist, glaube ich, ein Prozess und KI wird wichtiger und ich glaube, dass gerade so standardisierte Sachen, und da denken wir beispielsweise an Buchhaltungsthemen, an leichte Steuererklärungen, im anwaltlichen Bereich bei großen Immobilientransaktionen an das Auswerten von standardisierten Mietverträgen, bei größeren Konzernen an Gesellschafterbeschlüsse, ganz klassische Feststellung, Jahresabschluss, Gesellschafterbeschlüsse, man hat eine große Unternehmensgruppe, 150 Gesellschaften, wir müssen 150 Gesellschafterbeschlüsse machen. Sowas wird KI mittelfristig oder vielleicht sogar schon sehr kurzfristig komplett ersetzen können. Und von da angehend hangeln wir uns natürlich weiter. Ich glaube, am Ende wird KI uns nie vollständig ersetzen, denn viel von dem, was wir verkörpern, auch gegenüber Mandanten, ist Vertrauen. Vertrauen in einen gesunden Menschenverstand, Vertrauen in Erfahrung, Vertrauen in Berufspraxis. Das reine technische Wissen, das wird durch KI sicherlich immer mehr dominiert werden.
Hast du denn eine Lieblings-KI?
Ja, also wir haben eine KI, die wir nutzen, also klar, ChatGPT, Gemini, was auch immer, benutzen wir im Privaten rauf und runter. Im Beruflichen haben wir einfach Schwierigkeiten, weil es natürlich datenschutzrechtlich und berufsrechtlich nicht funktioniert. So, das heißt, wir haben uns eine KI genommen und die funktioniert fantastisch. Die ist nämlich komplett datenschutzrechtlich zulässig, berufsrechtlich zulässig. Und da können wir selbst mit Klarnamen die Sachen einspielen. Und das hilft uns ganz gut, weil wir dadurch nicht erst alles schwärzen müssen und dadurch dann wieder zurückersetzen müssen, sondern das nutzen wir ganz viel.
Ja, okay, ja, fantastisch. Ich würde noch mal ein bisschen auf euer Unternehmen eingehen wollen. Ich finde, so 500 Leute auf 200 Steuerkanzlei ist schon eine Herausforderung. Jetzt gibt es euch seit fast 100 Jahren. Hattet ihr denn von Beginn an eine Strategie, so zu skalieren, oder ist das einfach durch gute Arbeit zugekommen?
Letzteres. Das sind so Dinge, die man nicht immer planen kann. Und ich habe das mal so ausgedrückt, wir sind opportunistisch gewachsen. Opportunistisch klingt manchmal so negativ, aber das meine ich gar nicht negativ, sondern wir haben Gelegenheiten und Chancen ergriffen. Und ich glaube, darin waren wir gut, das zu tun. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir die richtigen Menschen haben, die richtigen Partner. Wir haben ein grandioses Team. Und wenn man dann einfach im Markt präsent ist, mit guten Mandanten Dinge erreicht, dann merken wir, dass es natürlich irgendwann so ein selbstrollierenden Effekt gibt. Also man ist erfolgreich bei irgendeiner Sache, man konnte Mandanten gut helfen und plötzlich rufen zwei neue Mandanten an, die empfohlen worden sind. Und so geht es dann natürlich Stück für Stück weiter. Und irgendwann merkt man, dass das Team zu klein ist, und dann merkt man, dass der Standard zu klein ist, und dann ist die Immobilie zu klein. Und so sind wir nach und nach gewachsen. Das sieht jetzt alles so schön und leicht aus, wenn man den Zeitraffer drüber legt. Wenn man das im Alltag sieht, merkt man das gar nicht so sehr, weil das natürlich eine langfristige Entwicklung ist. Und sie ist auch nicht immer leicht, die Entwicklung, weil man natürlich sich auch immer wieder die Pros und Cons für jede Entscheidung hinlegt und sich am Anfang natürlich auch gar nicht sicher ist, ob die Entscheidung richtig ist. Das merkt man meistens erst im Nachhinein.
Ja, da seid ihr aber schon auch gute Unternehmer, wenn ihr das schon so herausgefunden habt. Habt ihr denn so gewisse Schlüsselmomente, also Schlüsselgrößen, wo ihr gesagt habt, jetzt ändert sich was? Also viele sagen ja zum Beispiel so, bei so 25 Mitarbeitern ist so der erste Step, also bei manchen vielleicht auch 15, aber so in der Größenordnung, dass ich nicht mal alle selber betreuen kann. Habt ihr danach auch so Sprünge festgestellt?
Ja, also es gibt ja, das merkt man, wenn man sich so ein bisschen mit der Literatur befasst, bei Gruppen gibt es immer so verschiedene Schlüsselmomente. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, so bis zu 10, 12 Leute, die kann man immer noch an den Tisch holen. Dann, wenn man das vergrößert, dann muss man plötzlich so kleine Arbeitsgruppen bilden. Wenn man das wiederum vergrößert, dann kann man, muss man das noch kleinteiliger runterbrechen. Also da gibt es, wenn man... In dem Fall wären es wahrscheinlich die Unternehmensberater, die das sofort beantworten könnten. Da gibt es auch tatsächlich sozusagen wissenschaftliche Grenzen, wo man sagt, ab dieser Größe ist diese Organisationsform dann die beste. Und wenn du uns fragst, so Schlüsselmomente, wenn ich so zurückgucke, Schlüsselmomente waren mit Sicherheit 2010. Da haben sich damals MDS Mörle und Hab Luther zusammengeschlossen. MDS Mörle war ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer mit einem kleinen Anwaltsannex. Und Hab Luther war so eine der ganz traditionellen, alteingesessenen Anwaltskanzleien in Hamburg. Wir haben uns zusammengetan und haben es dadurch geschafft, dass wir wirklich alle drei Bereiche der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfung und dann auch der Rechtsberatung auf das gleiche Niveau gehoben haben. Das ist der Kern gewesen für unsere 65 Anwälte heute, womit wir auch eine der größten Anwaltskanzleien mit in Hamburg sind. Dann sind wir 2016 hier in unser Gebäude gezogen in Hamburg. Das war sicherlich auch nochmal ein Landmark. Das ist das alte Spiegelhochhaus, was wir hier mit 12 Stockwerken komplett besetzen. Das hat auch so ein bisschen eine Außenwirkung sicherlich gehabt. Dann sind wir 90 Jahre geworden. Das war nochmal so ein Meilenstein. Und jetzt 2028 werden wir 100 Jahre alt. Das ist dann wahrscheinlich wieder ein Meilenstein. Und last but not least, wir haben jetzt letztes Jahr nochmal unsere Organisationsstruktur auch ein bisschen verändert, auch sozusagen, weil wir wieder größer geworden sind. Das ist aber immer so ein laufender Prozess, der wahrscheinlich alle 5 Jahre, wenn sich was verändert, dann mal neu hinterfragt und neu gedacht werden muss.
Weiß ich aus eigener Erfahrung, manchmal auch sehr schmerzlich, dass immer diese Veränderungen sehr viel Unruhe stiften, gerade bei den Mitarbeitern oder bei den Partnern. Habt ihr denn da jetzt auch, ich sag mal, das hat ja gut funktioniert, aber würdest du sagen, ihr habt auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Erstaunlicherweise nicht. Also wir haben gemerkt, und das ist richtig, finde ich, was du sagst, Veränderung bringt Unruhe rein. Das würde ich sofort unterschreiben. Aber was wir auch merken ist, Veränderung setzt auch Kräfte frei. Und wir haben gemerkt, dass bei jeder Veränderung ein paar gegangen sind und viel mehr motiviert waren, als gegangen sind. Und wir haben im Nachhinein auch gemerkt, dass eigentlich diejenigen, die nichts verändern wollen und so ein bisschen stehen geblieben sind, dass diejenigen es waren, die nachher gegangen sind. Und das hat uns im Nachhinein geholfen, weil die, die Lust auf Themen hatten und auch Veränderungsbereitschaft hatten, was auch mir so geht, dass das erstmal auf Ablehnung stößt, aber man muss sich eben so einen kleinen Tritt geben, dass die dann auch umso motivierter waren. Und plötzlich haben wir nach Veränderungen gemerkt, dass wir meistens so ein, zwei Jahre später eigentlich mit die erfolgreichsten Jahre hatten, weil eben neue Strukturen dann auch griffen und weil Menschen merkten, es bleibt auch nicht immer alles gleich, sondern im Positiven, ich kann jetzt auch wieder was gestalten und ich kann noch einen Schritt weitergehen.
Das ist eine tolle Erfolgsgeschichte und zeigt auch, dass der Mut zur Veränderung sich bei euch ausgezahlt hat. Habt ihr denn auch Kanzleien dazu gekauft, aktiv?
Nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Das gibt es ja im klassischen Steuerberatermarkt, gibt es ja, dass es Kanzleien so zu verkaufen sind. Was bei uns ab und zu passiert, aber gar nicht so viel, ist, dass sogenannte Laterals, so nennt man das ja, wenn Partner quer einsteigen, haben wir immer wieder welche. Wir haben jetzt gerade 4 Partner in Berlin aufgenommen. Das ist nochmal ein deutliches Zeichen, weil wir unseren Berliner Standort damit nochmal auch im anwaltlichen Bereich deutlich gestärkt haben. Wir sind ja mit einer der ältesten Berliner Kanzleien seit 1990, sind wir da, sind direkt nach der Wende rübergegangen und wir haben es jetzt nochmal diesen Standort nochmal deutlich auch ausgebaut. Aber wir haben, es ist uns schon sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter hier entwickeln und dass nicht Mitarbeiter das Gefühl haben, auch junge Berufsträger das Gefühl haben, wenn man von extern kommt, dann kann man mal so 2 Karriereschritte überspringen, sondern dass jemand, der hier anfängt, tatsächlich auch die Gelegenheit hat, den vollen Karriereweg zu gehen. Und die schönste Erfolgsgeschichte ist eigentlich letztes Jahr gewesen. Da haben wir einen ehemaligen Azubi, der hat hier vor 15 Jahren als Azubi angefangen, der ist Equity-Partner, wie wir so sagen, also tatsächlich Gesellschafter geworden der Partnerschaft und das ist deshalb eine Erfolgsgeschichte, weil das ein ganz heller Kopf war, der aber, weil er als Azubi angefangen hat, natürlich alles kennt bei uns und das Unternehmen rauf und runter kennt und wir haben uns gefreut, dass er sich für uns entschieden hat und ich glaube, er ist auch froh, dass er dann hier Partner werden konnte und nicht wechseln musste, um das zu werden.
Der denn so einen verschriftlichen Karriereweg oder so einen typischen, ich sag mal, Partner-Track, den es bei euch gibt?
Ja, haben wir. Also das gibt es tatsächlich. Der ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Level man anfängt und in welchem Bereich man anfängt. Es war uns immer wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen diese enge Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen, also zwischen den Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Und trotzdem muss die jeweilige Identität erhalten bleiben. Weil Rechtsanwälte, du hast es eingangs gesagt, Rechtsanwälte denken anders als Steuerberater und sind auch anders organisiert. Und Rechtsanwälte fühlen sich in der Anwaltskanzlei wohler als in der Steuerberaterkanzlei. Deswegen haben wir diese Identitäten erhalten. Und natürlich ist der Weg beim Rechtsanwalt entsprechend dem eines Anwalts in einer anderen Kanzlei. Und der Weg eines Steuerberaters ist so wie auch in einer ähnlichen Steuerberatereinheit.
Ich switche nochmal kurz das Thema. Ich finde das übrigens sehr spannend, dass er diese Karrierewege anbietet und dass das auch bei euch vorgegeben ist. Es hat mir in meiner Jugend manchmal ein bisschen gefehlt, dass man da doch wenig Klarheit hatte, wie man ein Partner werden kann, weil gerade bei kleineren Kanzleien gibt es so einen Karriereweg nicht. Ich würde mal ein bisschen switchen. Wie nimmst du denn aktuell die Banken wahr? Ihr habt ja bei den Nachfolgethemen wahrscheinlich auch viele Anknüpfungspunkte mit Banken. Und was wir immer merken, die Kreditvergaben werden schwieriger. Und das ist ja gerade im Nachfolgebereich doch eigentlich immer ein heißes Thema.
Ja, das ist eine kluge Frage. Es hängt so ein bisschen tatsächlich davon ab, wie man diesen Nachfolgebereich gestaltet. Da gibt es ja unterschiedliche Wege und auch Möglichkeiten, es kapitalarm zu machen, um es mal so auszudrücken, also dass man keine externen Finanzierung braucht oder sie nicht aufstocken braucht. In manchen Bereichen braucht man es tatsächlich. Und um deine Frage zu beantworten, wir merken, dass die Banken restriktiver geworden sind, auch mit Kreditvergaben. Wir merken, dass Banken sich Unternehmen genauer ansehen. Was wir auch merken, ist, dass Banken aber auch schon auch auf langjährige Vertrauensbeziehungen bauen. Also auch das ist wichtig, nicht blauäugig, überhaupt nicht, aber Banken wollen ihre Kunden verstehen, das merken wir. Und offen gestanden, im positiven Sinne sind gerade im Nachfolgebereich Banken manchmal die Treiber der Nachfolge. Denn gerade wenn Unternehmen nochmal finanzieren wollen, auch nochmal deutlich ihre Mittel erhöhen wollen, also ihre Fremdkapitalmittel, dann gucken Banken schon darauf, ist denn die Nachfolge sichergestellt? Der Prinzipal ist jetzt, sitzt da mit 87 und will jetzt nochmal 20 Millionen haben, um eine Halle zu bauen. Aber da ist keiner, der in seine Spuren treten kann. Dann ist eine Bank zurückhaltender, als wenn es ein gutes Nachfolgekonzept gibt und da ein eingearbeiteter Nachfolger bereitsteht. So, und vor dem Hintergrund haben da manchmal Banken auch eine sehr gute, gesunde Wirkung auf Unternehmen.
Wie schätzt du denn, ich sag mal, unsere Zukunft als Steuerberater, als freie Berufe ein?
Das ist eine kluge, weite Frage, die in die Unendlichkeit fast geht. Also vielleicht so zwei Richtungen. Freie Berufe ist natürlich so ein Thema, wo man auch im Hinblick auf die EU-Harmonisierung eine Sekunde drüber nachdenken kann, ob sowas nochmal angefasst wird. Damit habe ich mich gar nicht so intensiv beschäftigt, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass die erhalten bleiben, weil ich glaube, dass die auch eine sehr gesunde Funktion übernehmen. Wir sind ja auch als freie Berufe in der Selbstorganisation, sind wir ja eine der wenigen Berufe, die nicht einer staatlichen Kontrolle unterliegen, sondern tatsächlich der Eigenkontrolle, die aber funktioniert. Wir sehen das über die Kammern, Steuerberaterkammer, Anwaltskammer, Anwaltsgerichtshöfe auch. Das ist ein funktionierendes System. Insofern gehe ich davon aus, dass das hoffentlich erhalten bleibt. Und dann könnte man deine Frage ja auch nochmal so ein bisschen im Hinblick auf die Digitalisierung lesen. Und da würde ich denken, dass unser Berufsstand durch einen großen Wandel gehen wird. Also die Tätigkeit wird anders. Gerade bei der Steuerberatung muss man drüber nachdenken, ob Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung, all solche Themen nicht zukünftig deutlich digitalisierter erfolgen wird. Aber ich glaube, dass die hochqualifizierte Beratung, die enthält dieses Element des Vertrauens. Ich hatte es vorhin erwähnt. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das eine KI übernehmen kann. Die wird immer gute Impulse setzen, sie wird große Datenmengen sehr verständlich zusammenfassen können, wird in Datenmengen Zusammenhänge herauslesen, bei denen Menschen viel länger brauchen oder sie vielleicht gar nicht sehen. Aber am Ende diesen individuellen Ratschlag, glaube ich, dafür wird es weiterhin Menschen brauchen.
Tobias, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du heute Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Du hast viel zu tun. Also ganz von Herzen vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir für die Fragen und gern bis zum nächsten Mal.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.